Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Und herzlich willkommen zu Schalker Markt, Folge 33. Mit technischen Problemen sind wir heute gestartet, deswegen hoffen wir, dass alles jetzt funktioniert. Wir haben keine Ahnung, woran es liegt. Wir waren jetzt echt monatelang technisch ganz fein und heute ging irgendwie gar nichts, aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Naja, bevor wir anfangen, natürlich der Höflichkeit halber, stelle ich Ihnen oder euch den Urlauber an meiner Seite vor.
Stelle ich Ihnen den Urlauber des Senders vor. Ja, alles klar.
Nein, nicht des Senders. Wie da gibt es Leute, die sind deutlich schlimmer. Aber
wie du mit Sicherheit gesehen hast, lieber Robert, in dieser Stelle auch herzlich willkommen dir zu unserem Premium-Podcast, dem Schalker Markt. Wird dir auch aufgefallen, dass ich natürlich, obwohl ich im Urlaub war, gearbeitet habe.
Ne? Ja, weiß ich auch zu schätzen, weil du mich ja da ein bisschen auf dem Laufenden gehalten hast. Ich hoffe trotzdem, du hast dich. Also jetzt habe ich den Namen natürlich immer noch nicht gesagt. Ah. Es ist natürlich Dirk Große Schlamann. So, jetzt aber. Dirk, hast du wenigstens ein bisschen ausspannen können oder war eigentlich?
Ey, es ist wie immer, ne? Also ich war mit Kumpels auf dem Schiff und wir sind erster Tag war Seetag und da hast du halt einfach gar kein Netz auf See, ne? Ja. Das ist für mich ja auch ein bisschen Entspannung und so zwischendurch, wir sind im Norden gefahren, waren wir irgendwann dann mal nah an Norwegen dran und genau in dem Moment habe ich Netz gehabt und dann bimmelte mein Handy wie verrückt, bing, 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 weil Adam Hudan kam, ne? Und ich dachte, das kann nicht wahr sein, aber ich habe mir sowas ja schon gedacht. Ich hatte ja letzte Woche schon mal angedeutet, dass der Stürmer auf dem Weg ist. Dass es jetzt genau dann da passiert, war natürlich jetzt ein bisschen ungünstig für mich. Aber ich bin dann schnell auf die Kabine. Also alle, die das Video gesehen haben, das war der Fernseher aus meiner Kabine, den ich im Hintergrund hatte. Weil ich einfach nicht wusste, wo ich hingehen sollte. Ne? Das war jetzt auch, kannst du jetzt auf dem Schiff, gibt es jetzt auch keinen, wir nennen das beim Fernsehen immer neutraler Hintergrund. Also wenn man etwas machen soll, wo man jetzt nicht im Hintergrund erkennt, oh nein, der ist gerade keine Ahnung wo. Also das war auf der Kabine. Also deswegen, ich habe kurz Zeit mal den Urlaub sein lassen.
Also neutralen Hintergrund kennen ja unsere treuen Zuhörer spätestens seit deinem London-Trip mit diesem fantastischen Vorhang.
Ja, zu Hause kennt ihr, also ihr seht jetzt ja hinter mir hier diese Aufstellwand, die ich nie weiß, wie ich die hinrücken soll, weil ich natürlich möchte, dass die beiden Trikots hier drin sind. Aber das ist eigentlich der Hintergrund, den wir wählen, wenn wir was von zu Hause machen sollen zu einem Thema XY, ne? Und dann kann man das ja auch reinschieben. Aber so finde ich es viel schöner, weil sich die Leute immer so über das DG-Trikot aufregen.
Ja. Also das Witzige war ja auch, du hast mich ja dann auch angeschrieben und hast dann nur geschrieben, bei Schalke passiert was. Und dann schreibe ich halt so zurück, ja, wann? Nee, jetzt. Und also Stürmer kommt, Adamu, und dann denke ich, wie Adamu? Habe ich auch gedacht, viel zu teuer und alles und bla und blub. Und dann habe ich bei Google, und dann hat ja der Kollege, das kann man ja hier auch erwähnen, der Kollege der Bild hat es ja dann
Max Backhaus,
abgefilmt. Genau. Und dann habe ich dir ja geschickt, hier übrigens, also deine Info ist korrekt, weil der Kollege Backhaus, der
fährt den nämlich schon. Ist schon alt, ja.
Ja,
das ist aber dann, alles gut, du, ich der gönne das dem Max auch sehr, aber es ging einfach nicht anders, aber alles gut, du.
Gut.
Dass ein Stürmer kommt, hatten wir ja vermeldet schon, dass man
und
da
und dass auch in der Woche was passiert. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich werde dich heute mit Dirk Stradamus ansprechen.
Ja, weil du, wir waren ja sogar noch ein bisschen weiter, ne? Wir hatten ja schon so ein bisschen wir hatten einen ganz guten Scan, aber wir hatten tatsächlich den Namen nicht. Und wir waren auch, wir haben so ein paar Treffer drumherum, war so ein bisschen wie Schiffe versenken, ne? Haben ein paar Treffer drumherum gelandet, aber leider keinen Treffer.
Irgendwas mit Österreich, aber dann ging es dann schon relativ schnell woanders hin.
Ja, egal.
Naja, also an alle Zuhörer, wir haben jetzt hier ein bisschen Spaß gehabt, aber also was machen wir heute im Podcast? Sommerpause nicht mit uns. Wir werden ganz kurz über die WM sprechen, natürlich hauptsächlich über die Schalker, Katic und Dzeko auch, der leider nicht gespielt hat. Dann noch kurz zu der deutschen Nationalmannschaft kommen, das machen wir aber wie gesagt relativ schnell. Dann werden wir über die Transfers auf Schalke sprechen und was noch alles so im Gespräch ist. Dann gibt es noch ein paar Infos rund um Schalke. Es gab einen neuen Sponsor, es gibt eine Umstrukturierung und so weiter. Und dann werden wir so versuchen, wir so ganz vorsichtig uns mal den möglichen Konkurrenten zu nähern in der kommenden Saison. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr früh. Aber wir schauen mal so bei Teams, die wir so auf Augenhöhe erwarten, was ist bei denen eigentlich so passiert. Und dann gibt's heute ein Doppel, was macht eigentlich? Ihr werdet nachher auch wahrscheinlich schmunzeln müssen, wenn ihr hört, warum es ein Doppel ist. Und die Fragen, und das ist geil, und das geht gar nicht, gibt's natürlich auch. So, Dirk, lass uns beginnen mit der WM. Lass uns erstmal mit dem ganz Aktuellen anfangen. Die deutsche Nationalmannschaft. Also die Aura hat nur bedingt was gebracht, weil es gab trotzdem ein Gegentor gegen Curaçao. Aber das war natürlich schon der einzige Schönheitsmakel. Ansonsten war es natürlich schon eine sehr dominante Leistung. 7-1 hat ein bisschen an Brasilien erinnert, auch von der Leistung des Gegners. Wie hast du das Spiel empfunden?
Schön, dass du Brasilien mit Curaçao vergleichst. Und das Geile ist, mein Sohn hat es gestern Abend auch gemacht. Er hatte nur gesagt, komm noch zwei, dann sind es 7-1, wie damals. Ja, als ich noch gar nicht auf der Welt war. Ich fand das übrigens kein Schönheitsfehler. Ich fand das gar nicht so verkehrt. A, weil es dem Spiel ganz gut getan hat, fand ich. Weil das nämlich so ein bisschen gezeigt hat, so hey, so im Vorbeigehen und Schaki-Schaki funktioniert das nicht. Und ich habe es Curaçao einfach auch so gegönnt. Ne, die, wenn du die gesehen hast, wie Spaß die alle hatten, dass die da waren. Und also von daher war das doch super. Die hatten jetzt einfach mal dann 20 Minuten Time of my life und das war auch vollkommen richtig und danach konnte man dann sagen, alles klar, jetzt ist genug gespielt, jetzt ziehen wir mal ein bisschen wieder an und ich fand's auch, also die Ansätze fand ich auch bei der deutschen Nationalmannschaft total okay für so ein Spiel, so musst du reinkommen, dass Leroy Sané kein Tor gemacht hat, ist bezeichnend. Finde ich. Also, ja, wenn du solche Chancen hast, ne, wir haben letztes Mal drüber geredet, ey, sorry, dann musst du eine machen. Das ist halt, ich fand, der Kommentator hat es auch ganz häufig richtig gesagt, dass das hilft halt auch für den späteren Verlauf des Turniers, ne? Ja. Also ein bisschen schade. Ich finde es gut, dass so viele verschiedene getroffen haben. Hilft auch nochmal ein bisschen fürs Selbstbewusstsein. Und von daher ist das ein guter, wenn nicht sogar sehr guter WM-Auftakt mit so einem kleinen Haker drin, dass du nochmal so ein, zwei Ansätze hast und nicht alles super geil ist. Ne? Weil sonst hebst du vielleicht auch ein bisschen zu sehr ab.
Ja, ich hätte Leo auch gegönnt. Ich fand halt positiv, dass er halt immerhin die Chancen hatte, aber hat die dann auch auch nicht gut, also teilweise auch nicht clever vollendet. Also ich meine, diese eine große Chance, dann nimmt er den Ball halt überragend gut an und dann setzt dann halt am langen Kreuzweg vorbei. Ja. Ist halt ein bisschen schade. Ich fand dann trotzdem die Kritik bei Twitter schon extrem hart auf ihn eingeschossen, weil ich fand das auch in der ersten Halbzeit auch zum Beispiel Havertz bis zu seinem Tor nicht viel. Der hat natürlich die richtig gute zweite Halbzeit gespielt.
Den haben sie aber zweimal auch einfach stehen lassen. Da stand, da hat er die viel bessere Position gehabt und Musiala musste dann den Alleinikow machen, haut das Ding dann vorbei. Ich meine,
Habe ich ja gesagt. Aber der hat auch sein Tor gemacht und ist auch nicht verletzt. Alles gut. Deswegen alles gut. Ich war mit meinem Tipp mit den zwei Toren und drei Vorlagen, war ich dann doch relativ weit vorbei. Aber die Chancen hat er ja, wie gesagt, Entscheidungsfindung. Gut natürlich auch das von der Bank, also ein Undav, der ist natürlich eine Granate, ja. Also braucht er überhaupt keine Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen. Wird uns wird wichtig sein für die nächsten Spiele. Ich habe mir tatsächlich, und dazu sind wir gleich bei nachher bei Das geht gar nicht, habe mir dann das Spiel der beiden Konkurrenten um eins angeschaut.
Hast du es noch angeguckt?
Das habe ich mir angeschaut, ja. Da sage ich dir ganz ehrlich, das sind andere Kaliber. Und zwar beide. Ja.
Okay, beide. Das ist aber ganz normal, weil du bist dann auch so gut wie dein Gegner, ne? Und ich glaube, dass die Deutschen halt einfach noch viel, viel mehr können. Ich glaube, die Defensive bleibt das große Problem. Da stehen sie, wenn gegen Curaçao, da ist dann vielleicht die Spannung nicht so ganz da, aber ich fand, das war schon hier und da, habe ich auch gedacht, so, na, ob das jetzt nur am Pennen lag, dass sie da so trotzdem noch so Platz hatten.
Ja, naja, also wie gesagt,
Defensivverhalten ist ausbaufähig.
Ja, es war nicht gut. Ich muss auch sagen, ich fand Curaçao auch besser als erwartet. Also die haben schon ein paar gute Spieler. Ich habe 6-0 getippt, jetzt war es am Ende in 7-1. also war dann auch okay, aber also es war in Ordnung und wir wollen jetzt auch nicht zu negativ sein. Wir freuen uns über einen guten Auftakt. Aber es ist natürlich Muster ohne Wert. Wir werden sehen, wie Deutschland gegen Elfenbeinküste und gegen Ecuador dann aussieht. Und dann, das kann man ja jetzt schon sagen, die sind ja jetzt schon sicherlich weiter als einer der besten Dritten, definitiv schon mal. Also das heißt, es wird auch auf jeden Fall ins 16. Finale gehen. Mal sehen.
Und das Schöne ist, diese Spiele werde ich dann ja auf Mallorca verfolgen. Also ich fliege ja nächsten Freitag und dann gibt's Ola Fans von Herrn Große Schlamann. Da werden wir beide. Und da bin ich auch Gast übrigens in unserem WM-Podcast. Jetzt reden wir so viel über die WM, aber das müssen wir auch machen wegen Aktualität. Aber Hinweis für euch, wir haben ja von Sky jetzt einen WM-Podcast. Jeden Morgen läuft der auch bei uns im Programm, halbe Stunde lang, 26 Minuten genau, mit immer wechselnden Gästen. Da bin ich dann auch mal dabei. Also ein Einschalt- und Hinhör-Hinweis.
Genau, Wake Up World Cup heißt es und ist auch überall abzurufen, wo es Podcasts gibt. Genau, also das zur deutschen Nationalmannschaft. Dann lass uns mal zur Schalke-Nationalmannschaft kommen, zu den Bosniern. Kolasinac, Ex-Schalker, mit der Rettungsaktion des Turniers wahrscheinlich schon. Ja. War natürlich auch ein bisschen Glück dabei, sind wir ehrlich, aber war schon geil. und dann und dann wurde natürlich Kartic gefeiert. Der hat natürlich unfassbare Werte gehabt. Also 26 defensive Aktionen, 51 Ballkontakte, 4 Pässe im letzten Drittel, 5 Tackles, eine geklärt auf der Linie, einmal zwei Schüsse geblockt, ein Goal-Line Clearance. Ah nee, das ist es, genau. 16 Clearances, also 16 Rettungsaktionen, 3 Interceptions, eine Recovery, nur zweimal ausgedribbelt worden und 15 Zweikämpfe gewonnen. Da gibt's ja immer so KIs, die dann so die so den Wert der Spieler werten von 0 bis 10 und der hatte an dem Tag, ich glaube, ist immer noch der höchste Wert mit 8,8 von 10, also der hat schon den, ich habe mir gedacht, das ist ein schöner Gruß an alle Schalke-Fans, die gesagt haben, der hat nicht das Potenzial für Bundesliga. Klar war es nur Kanada, aber die haben schon auch ein paar gute Spieler. Die waren vor 2 Jahren im Halbfinale der Copa America, also dem südamerikanischen Pendant oder amerikanischen Pendant zur EM. Das war schon beeindruckend, oder?
Ja, ein super Spiel. Ich finde es immer so schön, wenn man dann das Kartic-Face sieht, ne? Dieses.
Ja.
Der zeigt ja mal die Zähne so, ne, zwischendurch, und du denkst, oh Gott, der kippt jetzt gleich um. Aber das macht er einfach immer. Also du hast immer den Eindruck, dass er gerade extrem nach Luft schnappt. Aber trotzdem, also, ne, wir haben ja schon drüber geredet. Also ich glaube schon, dass Bundesliga auch nochmal was anderes ist. Aber der hat halt einfach seine Stärken. Wenn du ihn richtig einsetzt, dann ist er absolut Bundesliga-tauglich, ganz im Gegenteil. Also ist er ein richtig guter Fels da hinten drin. Aber du musst ihn halt auch richtig einsetzen. Das muss halt schon passen, ne? Weil Geschwindigkeit bleibt es halt auch. Hast du auch übrigens ein, zwei Mal gesehen, dass er dann trotz der vielen guten Werte auch ein, zwei Mal hat er dann doch ein bisschen Problem gehabt, hinterherzukommen, ne?
Ja, ist einmal da an der Eck an der Seitenauslinie ausgespielt worden und einmal vor der Aktion von Kolasinac ist der Pass an ihm vorbei, aber insgesamt war das eine sehr gute Leistung. Ja. Hat dann ein bisschen Pech gehabt natürlich beim Gegentor, das fälscht er unhaltbar ab, aber wenn er nicht hingeht, wer weiß, ob der dann vielleicht auch reingehen. Also
das ist ja Quatsch, ne? Aber also was natürlich dann der Kommentator meinte, dass Edin Dzeko dann jetzt im nächsten Spiel von Beginn an spielt, das sehe ich tatsächlich noch nicht. Wenn du da auch noch nicht mal in der Situation reinkommst, hinten raus, bin mal gespannt. Ja.
Also ich habe irgendwo gelesen, aber ich kann das jetzt nicht verifizieren, ob das stimmt. Deswegen gebe ich das jetzt einfach mal so weiter, dass der erst wohl 3-4 Tage vor dem Spiel angefangen hat, wieder richtig zu trainieren. Und wenn das dann natürlich stimmt, dann verwundert mich nicht, dass er da jetzt nicht reingekommen ist. Aber bis zum nächsten Spiel ist es dann natürlich eine Woche. Ob er dann direkt von Beginn an spielt,
das will ich jetzt auch mal.
Aber
es zeigt mal wieder, also entweder ist noch mal was passiert.
Ja.
Oder die haben den einfach so unter Drogen gesetzt, dass er nichts gespürt hat, damit er nochmal für Schalke auflaufen kann. Würde ihn auf der einen Seite ehren, auf der anderen Seite wäre es natürlich schon auch ziemlich riskant. Aber zeigt ja, wir haben ja alle gesagt, dass er nicht, dass er hinterher nur wegen der WM Schalke sausen lässt. Also das auf jeden Fall nicht. Das ist hiermit dann bestätigt, würde ich sagen.
Ja. Ich hätte auch tatsächlich gedacht, dass ihm diese Spiele dann für Schalke auch gut tun, dass er noch Spielpraxis hat, aber im Nachhinein war es ja völlig egal, weil er ist jetzt auch schon so wieder so lang raus. Aber gut, also wir schauen, wie es für die Bosnier weitergeht. Ich finde jetzt ein 1-1 gegen einen Gastgeber kann man mal mitnehmen. Mir war es ein bisschen zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, nach der Führung, da haben sie sehr wenig gemacht, aber verteidigt haben sie gut und wie nochmal auch Kartic, der wird nächste Saison auch, also wenn er noch bei uns ist, vielleicht macht er noch 3 so Spiele und dann kommt ein Engländer und bietet 40 Millionen, du kannst ja nie ausschließen. Aber wenn er bei Schalke bleibt, glaube ich, wird es ja auch Spiele geben, wo wir tief verteidigen müssen. Und da, naja, ob jetzt Dreierkette, ja, oder Fünferkette, Viererkette, der wird helfen. So, und dann, ja, lass uns mal zu Dat geht gar nicht kommen.
Nee, da du kannst ja noch sagen, es gibt ja noch einen Schalker.
Richtig, lass uns das noch vorher ziehen.
Wann spielen die denn?
Ja, die müsste ich mal
jetzt
nachschauen.
Jetzt habe ich dir was gefragt. Ne, mach jetzt du mal, ich suche. Mach du, ja, mal, erzähl du erst mal.
Also erstmal Mika Valentovic, herzlichen Glückwunsch. Der ist nämlich bei der U19-EM dabei. Und Dejan Ljubicic wurde nachnominiert für den verletzten Baumgartner für die österreichische Nationalmannschaft. Der ist da also praktisch auch dabei. Und die Österreicher spielen...
Mittwoch, ne? Kann das sein?
Mittwoch wäre übermorgen, ja. Moment, schauen wir mal. Die spielen übermorgen Mittwoch, richtig, übermorgen, gegen Jordanien. Also eine, ja, richtig Knaller.
Also ich glaube, Schalke hat das gefreut.
6 Uhr früh übrigens. Und da sind wir dann gleich bei...
Ja. Also im Endeffekt ist das ja, also Dejan Ljubicic hat in den letzten Spielen ja gezeigt, was der für ein wichtiger Faktor ist. Und das, also mich hat es dann total gefreut, dass er dann nochmal so viele Szenen hatte, weil das ist so ein bisschen untergegangen. Ich glaube, ein ganz undankbarer Start ja bei Schalke mit diesem Spiel in Bochum, wo er noch gar nicht so richtig da war. Und dann im Endeffekt von Woche zu Woche wichtiger und aktiver geworden mit ganz wichtigen Vorlagen, ganz wichtigen Szenen im Spiel, ganz wichtigen Toren dann hinten raus auch. Und jetzt diese Nachnominierung, natürlich eine totale Belohnung für ihn und für diese Leistung. Und ja, für Schalke gibt's noch mal ein bisschen Geld oben drauf. Wir haben da letzte Woche gesagt, das wird irgendwo insgesamt in einem mittleren sechsstelligen Bereich dann, glaube ich, landen, was Schalke an Entschädigungszahlungen bekommt. Ist super für den Jungen, natürlich schade für Schalke, dass der in der Vorbereitung dann später dazu treffen wird, aber das sei ihm mal sowas von gegönnt.
Definitiv. Also ich meine, insgesamt, wenn man sich die Werte anschaut, er hat jetzt 15 Spiele für Schalke gemacht, 4 Tore, 3 Assists, also 7 Scorer. Das ist schon mehr als ordentlich. Er ist natürlich auch so ein bisschen im Schatten gewesen von Dzeko vom Namen her und von Aushish, weil der einfach spektakulärer gespielt hat. Aber das vermeintlich wichtigste Tor der Rückrunde hat Ljubicic geschossen. Das war nämlich das 3-2 in Paderborn. Und das zweitwichtigste Tor, der Siegtreffer in Elversberg, den hat er vorbereitet mit einem unfassbaren Lauf und dann das Süller-Tor. Also deswegen, ich freue mich auch für den Jungen. Super Ding. Schalke hat drei WM-Fahrer. Ich meine, es gibt ja zwei Bundesligisten, die haben gar keinen. Union Berlin zum Beispiel. Von daher auch Köln, glaube ich, hat auch keinen. Von daher ist das schon eine Leistung als Zweitligist. Und es hätten ja auch noch mehr sein können, weil ein Haufen Spieler ja auch noch im vorläufigen Kader waren. Aber für die drei freut es uns jetzt. Und jetzt schauen wir mal, wie weit die kommen. Die Österreicher haben natürlich jetzt auch eine Gruppe mit den Argentiniern. Das ist jetzt auch nicht so ganz einfach, sage ich mal, aber da sollte es zumindest möglich sein, in der Gruppe Zweiter zu werden. Die anderen Gegner sind Jordanien und Algerien. Mal schauen. Gut, und dann sind wir bei, das geht gar nicht. Du findest nämlich eins bei der WM nicht so toll.
Ja gut, ich meine, man kann es jetzt nicht viel dran machen, aber die Anschlusszeiten sind natürlich voll scheiße, ne? Also das ist jetzt für jemanden, der alle Spiele gucken will, du kennst das ja normalerweise im Sommer, ne? Sitzt draußen, lässt einfach einen Fernseher laufen und kannst 4 Spiele gucken oder so, das geht halt nicht. Also mal ganz davon ab, dass meine Jungs auch gerne Spiele gucken würden, wollen würden, aber die sitzen natürlich jetzt morgens immer mit solchen Klüsen in der Schule und im Kindergarten, weil wir zumindest ein Spiel gucken, aber jetzt also Anstoßzeiten um 0, um 4, um 6 Uhr. Also ganz ehrlich, das ist halt schon Kacke. Das ist schon Kacke, ey. Auch wenn die Stadien, also ich finde die Stadien ja wunderschön. Sag mal, haben die vorgestern irgendwo oder gestern irgendwo auf dem Kunstrasen gespielt? Da habe ich gedacht, also der Rasen sah so, ich glaube, das dürfen sie gar nicht, ne?
Aber die Kunstrasen ist nicht erlaubt, aber Hybridrasen ist erlaubt.
Hybrid war es, okay. Aber also das sieht ja, die Stadien sind schon heiß, aber das geht gar nicht, ne? Uhrzeit und Eintrittsgelder. Wir haben ja gestern auch bei Sky mal eine Umfrage gemacht, was die Leute so im Schnitt für die deutschen Karten bezahlt haben. Da war also nicht viel unter 500 Euro. Oder 500 Dollar. Ne? Also das geht halt gar nicht. Ne? Also auch wenn der DFB sagt, dass sie sich da beschwert haben, also das scheint ja nicht viele zuzuhören. Ne? Kannst du mir auch nicht erzählen, dass die anderen Verbände das nicht auch total kacke finden?
Ja, generell finde ich es ein bisschen schade, was da bei der WM passiert. Es ist sehr viel Politik auch im Spiel, ja. Iran und was da alles war und auch mit diesem somalischen Schiedsrichter, der nicht ins Land gekommen ist. Ich kann mich erinnern, vor 3,5 Jahren haben alle hier großer Aufschrei, Katar, ist alles so schlimm und hier bei den USA ist man, Gott ist halt so. Also ist alles ein bisschen schade. Ich meine, Anschlusszeiten sind halt Anschlusszeiten, weil es ist halt natürlich am anderen Ende des Kontinents und du musst ja bis zu einem gewissen Grad auch für die Zuschauer dort spielen, also du kannst ja mitten in der Nacht spielen, damit in Europa.
Ja, andere Kontinente hat natürlich in den letzten Jahren dann auch immer mal Probleme mit Anstoßzeiten, ne? Von daher ist das natürlich irgendwie ausgleichend, aber es ist schon so, da denke ich mir so, das geht gar nicht, dass ich morgens früh aufwache und erstmal gucke, wie die denn nachts gespielt haben.
Weil Ja, wir beginnen ja unsere Schichten auch früher, also um 6 Uhr und der 6 Uhr Mann, die Schicht hatte ich jetzt noch nie, aber der 6 Uhr Mann sagt, ey, die ersten 2 Stunden sind komplett Hölle, der muss erstmal 3 Spiele machen, dann ist NBA, NHL, gut, das ist jetzt vorbei, aber und das noch machen und da kommt die Meldung und dann jetzt letztes Mal war ja die deutsche PK um 1.45 Uhr deutscher Zeit. das ist ja auch natürlich nur geil. Was ich übrigens auch noch, und das geht gar nicht, also vielleicht kann mir das auch ein Zuhörer mal erklären. Warum sagen wir der Iran und der Senegal und die Elfenbeinküste, aber zum Beispiel nicht das Dänemark und das England? Also ich frage mich halt tatsächlich, also Küste verstehe ich mit die Elfenbeinküste, aber warum ist das nicht einfach Elfenbeinküste? Warum? Weil wir sagen auch nicht das Deutschland oder das England, das verstehe ich nicht. Und warum ist es der Iran? Warum ist es nicht einfach Iran? Das kapiere jemand nicht. Warum setzen wir bei einigen einen Artikel davor und bei anderen nicht? Ich weiß, das ist jetzt wieder Wissen, dass die Welt nicht braucht oder Fragen, die Welt nicht braucht. Aber das finde ich immer so strange.
Weil vielleicht kann uns da jemand helfen, dann lösen wir das nächste Woche auf.
Ja,
warum vielleicht haben wir einen Sprachwissenschaftler.
Ja, genau.
Damit der Robert endlich wieder in Ruhe schlafen kann.
So, und damit lassen wir die WM sein. Wir sind nämlich auch kein WM-Podcast, aber wie gesagt, falls jemand was hat. Und kommen zu Schalke, weil Dirk Stradamus hat ja tatsächlich vorhergesagt, wie wir vorher schon gesagt haben, dass bei Schalke was passieren wird. Und es passierte tatsächlich was. Also zunächst mal, letzten Montag war ja Tanaka noch nicht ganz fix. Der war nur beim Medizincheck. Da gab es ja auch Aufregung, du, gell? Ja, ist denn da jetzt alles durch? Ja, ist der durch den Medizincheck gerauscht? Und das wurde dann ja erst am Mittwoch offiziell. Ja, genau. Dienstag war Karius.
Ja, also das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, dass jeder Verein, in Ländern ist das sowieso nochmal verschieden, im Endeffekt hast du eine Möglichkeit, ich sag mal, du hast so einen Ordner mit möglichen Tests, die du bei einem Medizincheck durchführen kannst. Und jeder Verein kann, je nach Spieler, entscheiden, welche Module er davon alle einsetzt. Und zum Beispiel bei Moussa Sylla, als der in Amerika war, der Verein hat alle Module quasi eingesetzt, um Zeit zu schinden, ne, um das Ganze halt auch ein bisschen weiter nach außen zu schieben. Bei Schalke ist das so, in der Regel dauert der Medizincheck, ich sag mal, 1,5 Tage. Und es war noch nie so oder fast nie so, dass ein Spieler zum Medizincheck kommt und danach die Verkündung kommt. Das war jetzt bei Adamu war es ein bisschen anders. Da laufen im Hintergrund dann auch andere Sachen. Ne? Vielleicht hat er gerade noch Medizincheck irgendwo anders gemacht. Man kriegt die Daten von da und so weiter. Da musst du bestimmte Sachen nicht machen. Aber insgesamt ist es so, ein Medizincheck dauert in der Regel 1,5 Tage. Also das heißt, wenn wir einen Spieler filmen, wenn er zum Medizincheck geht, dann rechne ich auf Schalke eigentlich nie mit einer Verkündung am selben Tag. Und jetzt hat es bei Tanaka ein bisschen länger gedauert. Da geht es wahrscheinlich auch noch um Übersetzungen, ne, und so weiter. Das war jetzt bei Adamu nicht der Fall. Dementsprechend meistens, liebe Leute, legt euch auf die Lauer. Es passiert mal, dass jemand durch einen Medizincheck rauscht, aber das ist tatsächlich sehr selten.
Es ist selten, aber es kommt in letzter Zeit häufiger vor. Bei HSV war es letztes Jahr im Sommer hier mit Yeboah Königsdorfer, der irgendwo nach Frankreich hätte wechseln sollen und dadurch ein Medizincheck gerauscht ist. In Stuttgart gab's, die wollten so einen Japaner aus Belgien holen, der ist auch durch den Medizincheck gerauscht.
Du siehst, also, ja, aber es kommt aber darauf an, auf was du achtest. Ne? Ja. Also nehmen wir jetzt mal an, die Kollegen aus Amerika haben jetzt nicht das vorgeschoben und wollten das Geld drücken bei Moussa Sylla, sondern sie haben tatsächlich irgendwas gefunden. Das scheint jetzt nicht so gravierend zu sein, weil der hat auf Schalke dann alle Spiele ja gemacht.
Ah, ja.
Ne? Also von daher...
Genau, ja. Aber es kommt vor, ich meine, Victor Boniface in Milan, also es kommt vor. Und ich habe auch den Eindruck, dass es jetzt häufiger vorkommt, vor allem auch bei etwas teureren Transfers, weil man sich da absichert will. Aber es ist natürlich, wie du sagst, absolut die Ausnahme. Und natürlich geht auch ein Medizincheck, bevor jetzt Nachfragen kommen, natürlich an einem Deadline-Day vielleicht auch mal schneller, weil dann hat man ja auch nicht Zeit. Aber
also die Vereine tauschen auch Daten aus, ne?
Genau.
Also das ist jetzt,
genau. Und es ist ja dann auch vielleicht so, dass der letzte Medizincheck noch nicht so lang her ist und so weiter. Und dann kann man darauf aufbauen und muss jetzt nicht alles nochmal neu checken. Genau, aber lass uns nochmal ganz kurz zu den beiden kommen. Also Karius natürlich No-Brainer, brauchen wir ja nicht reden, guter Deal bis 2028, also hat man jetzt noch 2 Jahre Vertrag, hat sich das verdient, du hast es auch mehrfach angesprochen, ist jetzt auch vom Gehalt in einer neuen Sphäre, aber auch das muss man sagen, verdient. Ich bin happy, ich war skeptisch zu Beginn, als er gekommen ist, weil ich mir gedacht habe, der hat sich gegen so viele Torhüter auch nicht durchgesetzt, auch zum Beispiel bei Union und so weiter, wo man eigentlich schon da denken müsste, wenn er so gut ist, müsste er spielen, aber bei Schalke war das tipptopp. Und Tanaka, hast ja letzte Woche schon gesagt, ich bin gespannt, ob er der Herausforderer ist. Ich denke mal, er wird Herausforderer sein. Ich bin mal gespannt, ob er sich durchsetzt. Aber natürlich für die Breite ein super Deal und auch von den Rahmenbedingungen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also du siehst jetzt schon, Schalke passt ein bisschen an. Also gerade auch bei Loris Karius, das wird jetzt alles schon, die ruckeln das schon auch von den Gewichtungen her, was die Spieler in der Kabine halt für eine Bedeutung haben. Karius gehört ganz klar zu den Führungsspielern und zu denen alle die Accessible Areas, dieses Inside Angebot von Schalke schauen. Karius ist auch immer einer, der was in der Kabine sagt. Ne, vorm Spiel, in der Halbzeit und so. Das wird halt auch ganz klar mitgewertet. Und für Loris Karius war diese Chance, die er bei Schalke bekommen hat, eine gute. Also es haben beide Seiten davon profitiert. Und ich habe das ja auch jetzt zur Vertragsverlängerung schon gesagt. Beide Seiten wissen genau, was sie aneinander haben. Aber für beide Seiten haben sich halt auch die Vorzeichen geändert. Ne? Karius hat super Leistung gezeigt. Das heißt, der hat halt auch Interesse irgendwo anders geweckt und hat auch wahrscheinlich die Möglichkeit hätte er gehabt, woanders zu spielen. Man darf nicht vergessen, er hat ja eh nochmal ein Jahr Vertrag gehabt. Da haben wir plötzlich alle so, als ich ein paar Artikel gelesen habe, da sah das so aus oder las ich das so, als wenn er gar keinen Vertrag mehr hatte. Also er wäre ja eh noch ein Jahr an Schalke vertraglich gebunden gewesen. Und dass du dir als junger Familienpapa, ne, also Gedanken machst, also die Letta Leotta, seine Frau, wohnt und arbeitet in Italien. Es ist absolut ausgeschlossen, dass die nach Deutschland zieht nochmal für ihren Mann, sondern dass das halt eine, wie nennt man das, keine Ahnung, Flugehe wird. Also die werden ja hin und her fliegen, immer beide. Da ist ja vollkommen selbstverständlich, dass du dir als nochmal Gedanken machst. Das finde ich, ist total klar. Ne? Und dass Loris Karius sich da auch nochmal Gedanken gemacht hat, macht das Sinn, jetzt nochmal 2 Jahre von der Familie getrennt zu sein, in der Hälfte der Zeit. Von daher, das war klar, dass das jetzt ein bisschen länger dauert. Beide Seiten hatten sich recht früh ausgetauscht und auch ihre Forderungen hinterlegt und die sind auch gerechtfertigt. Loris Karius hat super gehalten. Dann kann man nicht auch sagen, ich bin Führungskraft, sowohl sportlich als auch menschlich. Dann will ich auch entsprechend entlohnt werden. Und Schalke sagt, alles klar, wir haben diese Aufteilung, ne, von den Spielern, was die wer verdient. Da rutscht keiner raus, aber wir können nicht oben in das Segment zu den Top-Verdienern von den Top-Spielern packen, zu Kenan Karaman und Co. Und da hat man sich jetzt drauf geeinigt.
Ja, absolut. Ich meine, man darf ja auch nicht, also er hat es ja auch im Interview so immer gesagt, wie gut diese Entscheidung war für ihn, dass er hierher gekommen ist zu Schalke. Und natürlich hat er noch ein Jahr Vertrag gehabt, aber natürlich hätte sich Schalke auch Gedanken machen müssen, hätte er nicht verlängert, ob man dann vielleicht auch vielleicht eine Lösung findet, ob man ihn verkauft, um nochmal Geld zu bekommen, weil du willst ja natürlich auch keinen Spieler ablösefrei. Ja. Aber ich glaube prinzipiell, dass sie wahrscheinlich sogar das Risiko eingegangen wären, weil wo hätten sie denn jetzt adäquaten Ersatz herbekommen für das Geld. Also von daher, jetzt bin ich mal gespannt, wie es nächsten Sommer aussieht. Dann sind wir ja auch wieder nur ein Jahr in der Zukunft, ob man dann irgendwie was anderes macht. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, davon gehen wir jetzt aus, dass er mal 2 Jahre da ist. Ja. Und bei Tanaka haben wir ja letzte Woche schon gesagt, ganz kurz, das ist ein guter Deal finanziell.
Guter Deal.
Ja, genau. Und dann, wie gesagt, Junior Adamo. Dirk, also da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren. Wie würdest du den Deal, also du hast den Deal schon eingeschätzt, aber wie würdest du denken, auch dass er ins Gesamtkonstrukt von Schalke passt? Ist er eher der Nummer 1 Stürmer? Ist er der Ersatz von Züller? Falls der geht, ist er eher der Ersatz von Gomez, falls der geht? Ist er unabhängig davon? Wie schätzt du die Sache ein?
Also ich finde es schwer, jetzt schon zu sagen, welche Position er wirklich auf Schalke einnehmen wird, weil grundlegend hatte ich ein bisschen anderen Stürmer im Kopf. Ich dachte, sie holen einen Stürmer, der, mal keine Ahnung, für 10-plus-Tore gut ist, damit man einfach nochmal eine Absicherung hat, falls Edin Dzeko nicht unterschreiben sollte. Das bringt Adamu auf den ersten Blick jetzt nicht. Aber er bringt halt alles, was Miron Muslic für sein Spiel braucht. Und wenn wir eins gelernt haben in der letzten Saison, ist, dass Miron Muslic ganz genau weiß, wie er Spieler irgendwo hier oben so ein bisschen zu für sich formen und drehen kann. Von daher, auch wenn Adamu die letzten Zeiten, also sowohl jetzt die Laie als auch in Freiburg, nicht wirklich gezeigt hat, was er kann, das Potenzial steckt in ihm und vor allem die Spielanlage, die Miron Muslic will. Und das ist dann etwas, worauf Schalke einfach mehr Wert legt. Ob er dann jetzt wirklich der erste Stürmer ist oder eher der zweite, ich glaube eher der zweite. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch was passiert, aber man muss erstmal abwarten, wie er auf Miron Muslic und auf Schalke reagiert. Und das kann auch hier und da mal, Beispiel Aušić, explodieren.
Ja, sehr schön zusammengefasst. Also ich bin unentschlossen, ob ich den Transfer jetzt mega gut finde oder einfach nur gut. Das Problem ist, man weiß ja nicht, wie er eingeplant ist. Also wenn er der erste Stürmer wäre, dann wäre das aus meiner Sicht ein bisschen wenig, weil ein Stürmer prinzipiell, wir auch öfter gesagt haben, diese 10 plus Tore, das wäre natürlich nice, wenn du dann Stürmer hast. Das gibt er jetzt vom Profil, wie du sagst, eher nicht her. Aber ich habe mich halt mal umgehört bei einem Celtic-Fan und bei einem Freiburg-Fan. So, der Celtic-Fan hat gesagt, Katastrophe, kann gar nichts, war ab April nicht mehr im Kader. Aber da darf man natürlich nicht vergessen, Celtic spielt natürlich vor allem in der Liga 95% ihrer Duelle gegen tiefstehende Gegner. Das heißt, du brauchst dann entweder einen wuchtigen Kopfballstürmer oder einen kombinationsstarken Stürmer. Beides ist Adamu nicht. Adamu ist ein Stürmer, der dir Tiefgang gibt, der gegen den Ball arbeitet, der aggressiv ist, der aber natürlich Probleme hat mit dem Torabschluss. So ehrlich muss man halt sein. Aber gegen tiefstehende Gegner bringt er dir halt nicht viel. Aber der bringt dir halt natürlich sehr viel beim Anlaufen, beim Kontern und so weiter. Ich war etwas überrascht, weil überall hieß es, der ist so schnell. Seine Höchstgeschwindigkeit in der Bundesliga, die jetzt in den letzten 2,5 Jahren gemessen wurde, ist 33,5 km/h. Das ist schon okay, das ist aber nicht 36 km/h.
Da sieht er nur die Hacken vom Lasme.
Ja, genau. dennoch, der Freiburg-Fan hat zu mir gesagt, absoluter Chancentod, aber er geht davon aus, dass der gut in das Schalke-System passt. Er hat auch ein paar Schalke-Spiele gesehen, der war sogar ein paar Mal auch im Stadion. Das ist so ein Typ, der gerne auch in andere Stadien geht. Und er sagt, der passt halt sehr, sehr gut zu diesem Fußball. Also von daher, wenn Muslic ihn will, bin ich erstmal positiv eingestimmt. Ich glaube, er passt gut rein, aber du musst halt irgendwie deine Tore machen. Und
ist das
da
so,
bin
dass
ich gespannt.
Aber also ich gucke hier gerade hier Stats bei Club. Wenn du siehst, in Salzburg 84 Spiele, 23 Tore, 11 Vorlagen. Beim FC Liefering 49 Spiele, 26 Tore, 11 Vorlagen. Also wo die Kiste steht, weiß er schon.
Ja, aber Liefering ist, glaube ich, zweite österreichische Liga damals.
Aber
das ist natürlich schon...
Aber Chancentod finde ich dann, also für solche Stats, die machst du jetzt nicht, also so blind kannst du nicht sein. 84.
Ich sag ja nur, was er mir gesagt hat. In Freiburg stimmt's ja auch. Ich glaube, da ist sein Höchstwert 2 Tore.
67 Spiele, 7 Tore, 4 Vorlagen.
Ja, das ist ein bisschen wenig. Aber nochmal, es ist ja
also
jetzt eigentlich auch egal.
Also auch in der Jugend, ne, bei Salzburg. Immer zweistellig, fast immer 20 Tore pro Saison.
Freiburg hat ja für den auch 6,5 plus Boni gezahlt, ja. Das ist natürlich auch eine Summe. Der war natürlich damals auch 21 oder 22. Der galt schon als Versprechen in die Zukunft. Der hat das jetzt in Freiburg nicht. Und er hat halt auch in Freiburg unter zwei Trainern nicht funktioniert, sowohl bei Streich als auch jetzt bei Schuster. Das ist so ein bisschen, was mich so stutzig macht. Aber Freiburg spielt halt auch einen völlig anderen Fußball, als zum Beispiel auch Red Bull spielt. Die spielen ja auch diese Red Bull-Schule natürlich, aggressiv, bla blub. Freiburg spielt ja einen etwas feineren Fußball, sage ich mal. Und Schalke ist ja auch eher dann vom Typus auch eher Richtung RB. Ich bin gespannt einfach auf ihn. Ich freue mich. Ich finde, vom 800.000 Euro ist ja die Info haben andere auch, aber wir können das bestätigen. Das ist jetzt erstmal nicht viel, auch wenn das für Schalke jetzt auch nicht gerade wenig ist. Also ich habe überall gehört, 800.000 ist ja geschenkt, aber Trotzdem ist das ein guter Deal. Vom Gehalt mäßig dürfte er das auch nicht sprengen. Wir schauen einfach mal. Ich finde das einen spannenden
Transfer. Er wird definitiv nicht in der Kategorie Karaman Karius bezahlt
Richtig,
werden.
Eher drunter. Und von daher schauen wir mal an. Also vor 3 Jahren, wenn wir den geholt hätten, hätte ich gesagt, ja, mega. Und jetzt ist natürlich ein bisschen eine Lücke. Stolperstein jetzt in Freiburg gewesen. Celtic würde ich mal rausnehmen. Das ist schwer da. Du kommst im Winter, spielst bei einer Mannschaft, wo du eigentlich auch nicht reinpasst. Und wir schauen mal. Aber was ich genauso interessant finde, und den fände ich ja tatsächlich super spannend, Schalke hat nämlich auch Interesse an einem ganz, ganz jungen Spieler aus Frankfurt, Elias Baum. Das hatten auch die Kollegen der Bild, aber du hattest mir das kann man ja hier mal verraten, du hattest mir das geschrieben, bevor die Kollegen damit rausgegangen sind. Also wir hatten diese Info tatsächlich auch, beziehungsweise du. Wie schätzt du ihn ein? Was wäre da...
Also schwierig, ne? Also das ist ja immer die Frage, ob es mehr ist als ein Interesse. Wir haben das ja schon ganz häufig hier gesagt. Also, ne, dass Schalke Spieler natürlich auf dem Radar hat und auf dem Zettel hat. Ich glaube schon, dass er so ein bisschen zu dem passt, was Schalke sucht. Ob er jetzt letztendlich ein Heißer ist, das kann ich zurzeit nicht so sagen. Weiß ich tatsächlich einfach nicht. Wäre nicht uninteressant auf der Außenbahn, ne? Würde allerdings dann, glaube ich. Ja, würde dann, glaube ich, Aber dann ist wieder die Frage, weil, ja, ich weiß nicht. Also das war jetzt nicht ein Name, wo ich gesagt habe, so, ach cool, genau da hätte ich jetzt den auch rausgesucht.
Ja, ich sehe es tatsächlich anders, weil mir ist der tatsächlich vor 2 Jahren bei Elversberg in der 2. Liga extrem aufgefallen, weil ich den da richtig gut fand. Da war der 19 und da hat er eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Ich hatte auch gedacht, dass der bei Frankfurt sich da auch als Rechtsverteidiger durchsetzt. Hatte dann zu Beginn ein paar Verletzungsprobleme und kam dann auch nie richtig in Tritt. Trotzdem, der Typ ist 20 Jahre, der hat zumindest in der 2. Liga gezeigt, dass er in der Liga überdurchschnittlich gut performen kann. Ja. Konkurrenz ist natürlich groß. Augsburg ist angeblich dran, HSV, Bremen, das sind 3 Teams, die sicherlich mehr finanzielle Möglichkeiten haben als Schalke.
Und die Frage ist, was Frankfurt will, ne?
Was man liest, Frankfurt will nur verkaufen. Also die wollen entweder ihn behalten.
Okay, das habe ich nicht mehr gekriegt.
Ja, also das ist so das, was auch die Bild berichtet. Und dann ist halt der Preis Minimum 3 Millionen. Und 3 Millionen ist natürlich schon viel für jemanden, der, weiß ich nicht, 100 Minuten Bundesliga gespielt hat, übertrieben. Ja. Auf der anderen Seite, der Typ ist halt 20. Wenn der natürlich funktioniert, ist der halt in 2 Jahren 25 Millionen, also übertrieben. Aber wenn er halt nicht funktioniert, verleihst du ihn in 2 Jahren an, weiß ich nicht, Elversberg und funktioniert halt nicht. Ich bin gespannt. Ich fände ihn sehr, sehr spannend. Es wäre natürlich auch ein Indiz dafür, dass man dann vielleicht auch Becker dann vielleicht auch innen wieder einplant.
Ja.
Ja, muss man sehen. Und dann gibt's noch einen ebenfalls spannenden Spieler, einen 21-Jährigen oder 20-Jährigen, müsste ich nochmal nachschauen, Innenverteidiger von den Löwen, Sean Dulic. Wie sind da deine Infos? Ähnlich wie bei Baum?
Kann ich auch nur zurzeit so sagen wie bei Elias Baum, aber ist auf jeden Fall ein Kandidat bei Schalke. Auf welcher Liste er, welchem Rang steht, das kann ich tatsächlich aktuell nicht sagen. Wir haben ja gesagt, ne, sie gucken, aber ist natürlich ein Spieler, wenn Schalke den nicht auf dem Zettel hätte, wäre es, glaube ich, schlecht. Ich glaube, dass du ja jetzt einfach auch dann die Chancen hast, solche Spieler zu kriegen, aber wahrscheinlich auch große Konkurrenz. Aber also Interesse gibt's.
Ja, und wäre absoluter No-Brainer. Also ist U20-Nationalspieler, ist ablösefrei natürlich, also nur eine geringe Entschädigung für die Löwen, die ja nächstes Jahr ja nur noch 4. Liga spielen. Linker Fuß, glaube ich, heißt immer sehr, sehr schnell, auch zweikampfstark, passsicher. Aber es ist dann natürlich 3. Liga, werden dann natürlich 2 Ligen übersprungen. Man hat natürlich in der Innenverteidigung auch nicht so mega Bedarf. Man muss mal schauen, was mit Dylan Lennart, wie man da plant. Aber dann hätte man den plus die, Eihan, die üblich verdächtigen Katic, Becker und
ich weiß halt nicht, ob wir schon so weit sind, Spieler zu holen und direkt zu verleihen. So, weißt du, so ein System wäre ja auch.
Leverkusen-Style, ja.
Ja, so Leverkusen-Style. Also da sehe ich uns noch nicht.
Nein, ich auch nicht. Und dann ist halt die Frage, wenn du ihn dann holst, dann musst du ihn ja eigentlich direkt spielen oder musst du ihm zumindest Einsatzzeiten irgendwie ermöglichen. Wäre natürlich bei einer Dreierkette eher möglich als bei einer Viererkette, aber die Konkurrenz ist nicht ohne. Aber wer weiß, vielleicht geht ja auch noch jemand. Ja, das ist ja auch immer noch nicht auszuschließen. Ich habe vorher so ein bisschen gescherzt bei Kartic. Aber also sind wir mal ehrlich, also wenn der noch zweimal so richtig spielt und irgendein Engländer sagt, ja, das ist aber genau den Spieler, den wir brauchen. Der hat ja auch schon England-Erfahrung in der Championship, hat auch in, ich glaube, in Schottland auch schon gespielt. Also von daher, also ich will nicht, dass er geht, aber wer weiß. Und vielleicht geht jemand anders, vielleicht gibt's irgendein crazy Angebot für Eihahn. Naja, schauen wir mal. Gut, das sind auf jeden Fall die Transfergerüchte. Wir haben jetzt natürlich, beziehungsweise auch Dirk hat jetzt nicht jedem Gerüchte so komplett hinterhergehen können, weil er natürlich auch im Urlaub war und auch das Recht hat, Urlaub zu machen. Wir werden aber dranbleiben und wenn was Neues reinkommt, werdet ihr es
sehen. Wir haben auf jeden Fall wir beide haben noch was auf dem Zettel, was wir abfragen müssen. Also es gäbe noch weitere Gerüchte, aber da können wir zurzeit einfach noch nichts sagen.
Da haben wir bislang nur ein Profil und einen vermeintlichen Verein, aber was genau da dran ist, also wie gesagt, das haben wir aber zumindest so noch nicht gehört. Deswegen könnte das spannend sein. Mal sehen. Gut, Dirk.
Aber vielleicht kannst du verraten, welche Position das wäre.
Nee, das weiß ich auch nicht. Also mir wurde nur gesagt, der Verein und wie viel der Wert ist. Und
also gut, wir gucken.
Der Verdacht war, dass es vielleicht ein Linksfuß in der Innenverteidigung ist, aber kann auch vielleicht jemand ganz anderes sein. Wir schauen mal. Wir bleiben dran und wenn wir was hören, erfahrt ihr es hier oder bei skysport.de oder bei Sky Sport News. Also auf jeden Fall Sky oder RTL. Und dann ist tatsächlich noch ein bisschen sonst was bei Schalke passiert, nämlich tatsächlich am Montag, aber wir waren einfach zu früh dran mit unserem Podcast. Schalke hat einen neuen Ärmelsponsor und der alte Ärmelsponsor hat eine neue Rolle. Für die, die es jetzt nicht mitgekriegt haben, die News ist natürlich jetzt eine Woche alt, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal die Rahmenbedingungen und alles also, mal drum und nochmal erzählen.
Ist ganz spannend, weil wir ja ein, zwei Mal die Fragen tatsächlich auch hatten von einigen Hörern, die gefragt haben, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Ärmelsponsor? Ich hatte auch vor ein paar Wochen tatsächlich mal bei Schalke nachgefragt. Da hieß es noch, nee, wir haben ja eigentlich mit Hegmanns doch gerade erst verlängert. Der neue Ärmelsponsor von Schalke wird ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Blackländer, keine Ahnung.
Immer Schwedisches halt.
Also eine Workwear-Spezialist aus Schweden, bezahlen über 2 Millionen, deutlich über 2 Millionen. Das ist also erstmal auf dem Papier fast doppelt so viel, wie Hegmanns gezahlt hat. Der rutscht in die Knappenschmiede. Damit haben wir auch endlich das Problem gelöst, dass die Knappenschmiede keinen Sponsor hat. Hegmanns ist ja ein sehr treuer Sponsor von Schalke 04. Bezahlt nach unseren Informationen dann in der Knappenschmiede einen hohen sechsstelligen Betrag. Keinen siebenstelligen, aber einen hohen sechsstelligen Betrag. Ist für Schalke ein super Deal, insgesamt ein super Konstrukt, den langjährigen und treuen Partner zu behalten und den in die Vereinsfamilie zu integrieren mit der Jugend und so. Der Herr Hegmanns ist, den habe ich jetzt schon mehrfach kennengelernt, glaube ich auch jemand, der diesem Verein auch sehr, sehr nahe steht und von daher ist das, glaube ich, auch etwas, mit dem er sich sehr identifizieren kann und dann Platz machen auf dem Bundesliga-Trikot für jemanden, der da noch mehr Geld reinschießt und damit auch einen neuen Partner übrigens so reinzuholen, finde ich erstmal einen guten Deal, muss man tatsächlich sagen, Matthias Tillmann. Ich wiederhole mich da, ich habe ja gesagt, sobald er in dieser neuen Position ist, muss er liefern, das macht er zurzeit sehr gut. Ist deutlich mehr Geld für Schalke 04 und sehr positive Nachricht.
Ja, wenn man das so überschlägt, was du gerade genannt hast, ist das halt knapp über 2 Millionen mehr. Also das ist halt dann halt 2 Tanakas. Also wenn man das in die...
Wir rechnen ja immer in Tanakas. Genau. Ja, richtig.
Also HB4 waren ja 7,5 Tanakas und das wären jetzt 2 Tanakas. Nein, das ist natürlich ein Mega-Deal. Ja, also wenn du überlegst, da hast du Adamu einfach damit einfach schon finanziert und hast noch Kapazitäten für was anderes.
Aber wenn du so rechnest, ja, du musst das Abfindung zahlen an Manga. Du wirst bestimmt also von daher, das ist dann so, da hast dann auch ein paar Tanakas an Herrn Manga gegeben und so, also von daher.
Nein, aber trotzdem sind natürlich super Deals, rund 2 Millionen etwas mehr als vorher zu haben. Ob das jetzt auch alles in den Verein geht, wird man sehen, aber wie du sagst, auch für die Knappenschmiede natürlich super, dass die jetzt einen Sponsor haben, ist natürlich auch gut für die Jungen, von daher.
Also das Coole finde ich übrigens, der Name Blackländer, vielleicht können uns das auch nochmal einer sagen, wie man das ausspricht, heißt aus dem Schwedischen übersetzt blaue Kleidung.
Ah, das finde ich gut. Ah, das finde ich gut. Ja. Ja, da soll einer sagen, den Schalker Markt lernt man nicht. Ja, man ständig dazu. Ja, auf jeden Fall guter Deal für Schalke. Es ist aber noch ein bisschen was anderes passiert. Es Umstrukturierungen, da gibt es Jobausschreibungen. Was hat es damit auf sich noch, ganz kurz für die Interessenten?
Es gibt ein paar interne Umstrukturierungen bei Schalke 04. Eine betrifft ganz häufig kommen ja immer Fragen bei den Pressekonferenzen, wer sitzt da und wer sitzt da nicht. Aktuell sitzt Alex Jakob da, der wird das auch weiterhin machen. Marc Siegmann, Mediendirektor, hatten wir ja schon, aber es gibt eine Umstrukturierung da, denn der Kollege, der eigentlich bisher für uns zuständig war, wandert im Unternehmen weiter, macht jetzt Unternehmenskommunikation, der Peter Holzschlag. Und wir haben uns nämlich gewundert, weil eine Stelle in der Medienabteilung ausgeschrieben war. Das heißt, es gibt also, wird einen neuen, ich sag mal, ich weiß gar nicht, Pressesprecher 2.0 oder irgendwie sowas geben, der halt mit die Medienaufgaben macht und der mit Sicherheit auch irgendwann mal zwischendurch die Pressekonferenz leiten wird. Da wissen wir aber noch nicht, wer es wird. Ist noch ausgeschrieben oder ich weiß gar nicht, ob die Ausschreibung schon beendet ist. Auf jeden Fall, wenn ihr euch berufen fühlt, bei Schalke 04 Medienarbeit zu machen, um sich mit so irren Typen wie mir rumzuschlagen, bewerbt euch doch da einfach mal.
Absolut, absolut. Jo, und dann gab es tatsächlich ja nochmal was. Die Arena wird ja modernisiert. Ja. Was ist da genau geplant?
Ja, es gibt noch ein paar Sachen, die natürlich, also ich meine, das Stadion ist jetzt auch ein paar Jährchen auf dem Buckel, das heißt, man muss ein bisschen was machen. Im Hospitality-Bereich wird was verändert. Die Sitze, ich fand die jetzt gar nicht so schlecht, die mit dem blauen Überzug, aber die werden jetzt mal erneuert. Ne? Also ja. da fangen sie jetzt an, dass sie da einfach auch den Leuten ein bisschen mehr bieten können, damit sie da auch mehr Geld nehmen können. Also das muss man alles ein bisschen moderner, ein bisschen schicker machen. Das ist aber auch, das musst du in dem Bereich einfach machen. Da sind andere Stadien schon ein bisschen weiter. Zudem wurde ja der Rasen am Wochenende, obwohl, habt ihr ja gesehen, was drin los war. Es war ja Motocross und hier, wie heißen nochmal die dicken Autos mit den dicken Reifen, die so Sprünge machen?
Monster Trucks.
Ja, Monster Trucks waren in der Arena. Also wer sieht, das müssen wir mal angucken. Das waren geile Bilder. Da wollten meine Jungs sehen, aber ich war ja nicht da. Also es wird draußen, der Rasen wird ja neu eingenäht. Das haben wir schon ein paar Mal erzählt, ne, dass es Hybridrasen gibt für die Arena. Ich habe jetzt gelesen, dass man da dreimal so viel Spielbetrieb drauf machen kann wie auf normalen Rasen. Also es ist ja so, du hast ja diese Grundschicht, also du musst erstmal ein bisschen was abschälen, dann kommt da eine Grundschicht rein und dann wird quasi mit so einer riesen überdimensionalen Nähmaschine werden so Fasern in den Boden reingeballert und da dran setzt man dann die Rasensaat und die Rasen umfassen dann diese Fasern und haben dann halt viel mehr Halt. Und deswegen ist dieser Rasen robuster, sieht übrigens auch viel geiler aus. Und angeblich rutscht man viel, viel deutlich weniger weg als auf dem normalen Rasen. Das hat man ja auch tatsächlich häufiger in der Arena gesehen, dass die Jungs ausgerutscht sind und diese braunen Stellen und so. Das sieht halt dann nicht mehr so aus, weil, also egal, auch wenn der Rasen stark beansprucht ist, hat er immer noch optisch Riesenvorteile, sieht nämlich immer noch gleichbleibend aus. Also der Hybridrasen kommt rein. Dann haben wir ja schon gehört von Matthias Tillmann, wird es auch wahrscheinlich eine neue LED-Runde geben. Mhm. Ob das jetzt in der Sommerpause schon durchgeführt wird, weiß ich gar nicht genau. Aber es wird jetzt so ein, zwei kleinere Sachen an der Arena geben.
Ja, ich hab gelesen, dass der Rasen mit diesen, also der Hybridrasen, den gibt's ja schon im Parkstadion und auf Trainingsplätzen und wie du ja auch schon gemeldet hast,
haben sie jetzt reingemacht, wird, genau.
Auf allen Trainingsplätzen soll das passieren. Das ist natürlich auch sinnvoll, speziell dann im Winter, wenn man jetzt zum Beispiel sich ein Trainingslager sparen will, dass die Plätze einfach robuster sind. Und ich habe tatsächlich gelesen, dass der Rasen in der Arena, wenn man den jetzt mit Hybridrasen ausstattet, bis zu 8 Jahre nicht komplett ausgetauscht werden muss. Also man muss immer schon wieder Kleinigkeiten ändern, aber das ist natürlich dann auch finanziell eine Ersparnis. Also man investiert jetzt einmal und dann hat man ein bisschen Ruhe.
Ja, du zahlst jetzt ungefähr einen halben Tanaka, aber sparst dadurch halt mehrere Tanakas. Aber du müsstest halt jetzt, also du siehst jetzt, es ist halt schon teure Sache. Es dauert auch deutlich länger, weil diese Maschine, also wenn du das mal begleitest, jetzt haben sie es ja auf einem der Trainingsplätze. Ja, ein Trainingsplatz hat einen neuen normalen Rasen bekommen, der andere Trainingsplatz halt dann so einen Hybridrasen. Dann kommt diese riesengroße Nähmaschine und die fährt halt sehr langsam, weil die halt in so vielen kurzen Abständen da diese Dinger reinnehmen muss. Ne? Also und so viele halbe Tanakas haben wir jetzt gerade nicht. Aber zwei halbe Tanakas, also einen ganzen Tanaka, haben wir jetzt ungefähr für Hybridrasen ausgegeben.
Ich würde es überragen, dass wir einfach Tanaka als Währung eingeführt haben. Ich meine, das Problem ist, wir verdienen, also ich zumindest nicht, ich bin so weit weg, um einen Tanaka zu verdienen, aber es ist halt natürlich trotzdem einfach überragend. Ja, naja, so, wie kommen wir jetzt von Tanaka zu seinem neuen Teamkollegen und zwar einem ganz, ganz feinen Menschen. Ja. Dort ist es mehrfach. Brian Lassmer hat mal wieder was ganz Schönes gemacht. Ich habe keine Ahnung, Brian Lassmer unseren Podcast anhört. Ich bezweifle es fast, aber er wird hier trotzdem regelmäßig wieder gelobt und auch jetzt wieder. Was hat Brian wieder gemacht, unser Goat?
Ja, Brian, also ich kann es ja immer nur wiederholen, aber ich mache es auch einfach, weil er es einfach so, so, so toll macht. Er ist ja immer bei allen sozialen Sachen, die der Verein macht, gerade mit Kindern und so, wird immer Brian geschickt, weil Brian einfach so ein feiner Mensch ist. Ach, Brian Lassmer, Fußballgott, also wirklich, wenn der nicht so viele Verletzungen hätte, ich glaube, er wird uns so, so helfen. Aber er hilft jetzt gerade den Kindern. Diese Kollektion, könnt ihr auf seiner Insta-Seite sehen, hat er kreiert und die Einnahmen davon gehen an wohltätige Zwecke, nämlich an Kinder mit schweren Krankheiten und Behinderungen und so weiter. Also alles für einen guten Zweck. Brian Lassmer, bester Mann.
Ja, absolut. Also ich kenne ihn leider noch nicht, aber was du immer erzählst, da geht einem tatsächlich immer das Herz auf. Und diese Netto-Geschichte, die du...
Nein, es ist Rewe.
Rewe-Geschichte.
Das ist immer so ein Duft.
Also für die, ja.
Aber er verdient halt auch zu viele Tanakas.
Ja, er verdient ein bisschen zu viele Tanakas und schießt dafür ähnlich viele Tore nur wie Tanaka. Also von daher... So, aber jetzt, also wir machen weiter.
Ja,
wir haben uns dann so das überlegt, heißt, also wir sind natürlich sehr, sehr früh in der Saisonvorbereitung, das wissen wir auch, aber wir hören ja immer von Fans, ja, warum passiert nicht mehr, andere Vereine sind schon viel weiter und deswegen habe ich mir jetzt mal kurz die Mühe gemacht und habe mir mal 1, 2, 3, 6 Teams mal rausgeschrieben, wo wir denken, die könnten am Ende der Saison in der Bundesliga vielleicht auf Augenhöhe sein mit
Hast du 6? Ich habe 5. Ich bin gespannt.
Ja, also ich habe Paderborn. Was haben die bislang gemacht? Die haben bislang 5 Spieler aus Liga 3 geholt, einen aus der Regionalliga und den Kollegen Bark vom Club, also vom 1. FC Nürnberg. Ich glaube einfach, die haben viele ihren Kader schon so zusammengestellt unter der Prämisse, dass sie eigentlich Zweitligist bleiben. Bin jetzt
Paderborn
mal gespannt.
Paderborn macht Paderborn-Sachen.
Ja,
und die werden
Paderborn
alle funktionieren,
Paderborn.
Die Spieler. Die werden alle funktionieren, na klar.
Ja. Muss man sagen, aber trotzdem, ich bin sehr, sehr gespannt auf die, auch was die sonst noch machen. Haben natürlich mit Brackelmann einen Innenverteidiger verloren, der bei denen Stammspieler war und Leistungsträger, der jetzt nächstes Jahr in Augsburg spielt. Mal sehen, wie die, was die noch machen und wie viel die machen. Also das ist der eine. Dann haben wir Elversberg, die haben, die verlieren ein paar Leihspieler, wie zum Beispiel Ferrei, da ist noch nicht so ganz raus. Die haben Krattenmacher geholt von der Hertha, der eine relativ schlimme Saison bei der Hertha gespielt hat, aber der ja großes Potenzial hat, 20 Jahre, so ein klassischer Elversberg-Transfer. Und es gibt Gerüchte um Onyeka aus Bochum, wo ja auch Schalke mal in Verbindung gebracht wurde, und Noah Darwig, ehemals FC Barcelona, jetzt Stuttgart 2. Auch großes, großes Talent, ist ja mit Draogo, glaube ich, U17 Welt- und Europameister geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Fände ich ein bisschen strange, weil das dann alles drei Spielmacher wären, alles drei so Zehner und die haben natürlich eventuell Verein noch, aber bei Elversberg ist es halt wie Paderborn, die machen halt Elversberg-Sachen, die holen halt lauter junge Leute. Und also man kann halt auch nicht sagen, die funktionieren halt meistens auch. Ich bin trotzdem gespannt, ob das nicht ein Tacken zu jung ist, was die machen. So, dann Gladbach. Gladbach ist irgendwie so, die verpflichten so die Zweitliga-Allstars, habe ich so den Eindruck. Die haben nämlich Isaac Liedberg aus Darmstadt geholt, Enzo Leopold aus Hannover und den Kollegen Herold aus Karlsruhe. Haben zudem noch einen Rechtsverteidiger Konoplia aus Donetsk geholt und Bolin, einen Schweden, glaube ich, der ist Linksverteidiger, fest verpflichtet. Der war schon in der letzten Rückrunde in Gladbach. Allerdings, und natürlich Tim Kleindienst ist dort wahrscheinlich wieder fit, allerdings haben die natürlich mit Engelhardt, Rocco Reitz und Tabakovic auch drei Säulen verloren. Sprich, die müssen auch ein bisschen Wasser setzen. Bin ich mal gespannt, ob diese ganzen Zweitligaspieler da sofort funktionieren.
Ich habe gestern im Zug neben einem Gladbach-Fan gesessen und der hat gesagt, wenn du nur zweite Liga verpflichtest, weißt du, wo die Reise hingeht.
Ja, also ich höre ja immer viel Lob für den Kollegen Schröder, aber also bislang muss ich sagen, bin ich mal gespannt, was das ist. Die haben natürlich viel gemacht, aber die haben auch ein bisschen was verloren. Dann geht's weiter mit Köln. Die haben bislang für 14 Millionen Euro haben die drei Leihspieler gehalten, nämlich Kaminski, da gibt's aber Gerüchte, dass der noch nach England wechseln könnte. Dann natürlich hier Tom Kraus, Schalke-Fan, war auch mal bei Schalke. Und den Innenverteidiger Simpson Pusey von Manchester City. Und da ist natürlich, die verlieren aber mit Erik Martell einen einen Leistungsträger. Und da ist halt die Frage, was passiert mit Elmaler bei denen?
Elmaler, ja.
Richtig. Und wenn natürlich auch ein Kaminski gehen wird und Elmaler auch, dann verlieren die ihre aus meiner Sicht einzigen Unterschiedsspieler in der Offensive, aber hätten dann natürlich richtig viel Geld. Dann habe ich mir noch den HSV aufgeschrieben, Amoako 1,8 Millionen aus Dresden, Gronbeck, Leihspieler für knapp 5 Millionen fest verpflichtet, also schon ein bisschen viel Geld schon ausgegeben, aber die haben verlieren natürlich mit Vuskovic und Vieira ihre vermeintlich zwei besten Spieler der Vorsaison, haben sonst jetzt auch noch nicht so viel verloren gemacht, also bin ich auch gespannt. Und dann haben wir noch Werder, die haben den Kollegen wie heißt der? Den Torwart haben die verloren. Backhaus für 12 Millionen nach Freiburg haben dafür Hein.
12 Millionen.
Ja, schon krass.
Könntest du einfach eine ganze Tanaka-Mannschaft aufstellen.
Ja, und einen Ersatzspieler. Und haben also den bisherigen Ersatztorwart Hein zur Nummer 1 gemacht. Der kommt von FC Arsenal. Dann ganz frisch Cedric Itten steht dort jetzt angeblich laut übereinstimmenden Medienberichten im Wort. Und da kommt noch Kovnatski zurück. Genau, und Kovnatski kommt zurück, der hat da gar nicht funktioniert, aber beide haben natürlich unter Tune funktioniert. Ja. Also Kovnatski sogar noch mehr. Ich meine, Titten war, glaube ich, nur 8 Spiele, dann musste ja Tune gehen. Ansonsten haben die noch Chuki geholt, diesen Spielmacher, dieses Leichtgewicht, der auch auf Schalke mal gehandelt wurde, und einen sehr spannenden Mittelstürmer, nämlich Kenny Quetton, ein Franzosen, der sehr, sehr schnell ist. Die haben beide Ablöse. Die haben natürlich viele Stürmer geholt, oder wenn Kovnatski bleibt, werden das halt mit Itten, Kovnatski und Quetton viele Spieler. Chuki dahinter noch ein Spielmacher. Allerdings muss man auch sagen, die verlieren mit Zugawara und Puertas nach Laien auch zwei Stammspieler. Also da bin ich gespannt. Das sind 6 Teams. Paderborn, Elversberg, Gladbach, Köln,
HSV. Ich hatte Köln vergessen. Ja, ich stimme dir da sehr gerne mit ein. Also Schalkes Ziel muss ja sein, zwei mindestens, besser drei hinter sich zu lassen. Ich finde, das ist möglich. Und das meine ich jetzt nicht respektlos, aber Elversberg und Paderborn sehe ich maximal auf Augenhöhe. Eigentlich müsste Schalke diese beiden Mannschaften allein schon vom Budget hinter sich lassen. Aber das ist ja immer so eine Frage. Und es ist ja so, dass in der Bundesliga eigentlich jedes Jahr mindestens mal zwei große Vereine Probleme bekommen. Da sehe ich sowieso Köln und Hamburg mit dabei, auch wenn die natürlich ein Jahr Bundesliga mehr im Gepäck jetzt haben als Schalke. Trotzdem wird bei denen auch noch mal mächtig was passieren. Die Mannschaften werden sich neu aufbauen müssen. Ich finde, diese beiden sind aber weiter als Bremen und Gladbach. Bei Bremen und Gladbach hatte ich diese Saison schon das Problem, dass das alles nicht so richtig stimmt. Und ich habe noch nicht das Gefühl, dass sie sich so weit wegentwickeln können, dass Schalke die nicht einholen kann. Also das wären 6 Mannschaften, mit denen man sich um die Plätze da unten kloppt. Und ich glaube, dass die Chance, zwei mindestens, aber eher vielleicht sogar drei hinter sich zu lassen, durchaus gegeben ist, wenn die Transferperiode jetzt genauso funktioniert wie die im Winter auf Schalke und wenn Miron Muslic noch einmal die Mannschaft so anzünden kann. Und dieses Potenzial hat er auf jeden Fall mehr als fast alle Trainer in der Bundesliga.
100%ige Zustimmung. Also wenn, ich würde sogar noch weitergehen, wenn die Transferphase so läuft wie die im Winter, dann lassen wir definitiv 3 hinter uns, weil das war eine 10 aus 10. Das kannst du aber natürlich nicht erwarten. Ich glaube, ich will jetzt an niemanden zu nahe treten zu wollen, aber den Eindruck, den ich aus der Ferne habe und wie die Spiele laufen, der Köln-Trainer und der Gladbach-Trainer, da würde ich sagen, da hat Schalke einen Vorteil. Bei Elversberg, Paderborn, das sind schon gute Trainer, glaube ich. Unter anderem hier dein neuer BFF, Vincent Wagner, aber auch der Kollege Kettemann, auch ein super Typ. Und HSV muss man natürlich auch sagen, Ja, also ich meine, Merlin Polzin ist aufgestiegen mit dem Verein, hat das geschafft, was davor 6 andere oder 8 andere Trainer nicht geschafft haben. Und bei Werder, das ist eine solide Lösung mit Tune. Das ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, aber ich glaube, das ist ein solider Trainer. Wie gesagt, Köln und Gladbach, muss man mal schauen. Kann natürlich sein, dass die sich auch noch hinentwickeln, aber der Eindruck, den ich jetzt in der vergangenen Rückrunde oder zumindest bei Köln die letzten Spiele hatte, da würde ich jetzt als Schalke nicht tauschen. Ich würde generell mit keinem von den Teams Miron Muslic tauschen, aber bei den beiden am wenigsten. Ich bin gespannt. Ich sehe aber tatsächlich auch, wenn die Transfers gut funktionieren, eine gute Chance. Ein Schalke-Fan-Kumpel von mir, der hat ja schon gesagt, ja, Schalke wird Siebter und kommt nach Europa. Das geht würde nicht. Würde ja nicht funktionieren. Glaube ich auch nicht. Bin ich auch
müssen
ganz ehrlich.
Müssen wir aber nochmal sagen, also wir hatten das ja schon vor Wochen mal gesagt. Also es ist so, dass selbst wenn Schalke sich im kommenden Jahr für ein internationales Geschäft qualifizieren würde, aufgrund des negativen Eigenkapitals und der Auflagen der UEFA ist es dann, ne?
Ja.
Ja, UEFA, da sind es nämlich 10%, die abgebaut werden müssen. Das wird Schalke nicht schaffen. Und deswegen wird Schalke, sollten sie sich qualifizieren, nicht an einem internationalen Geschäft teilnehmen können.
Wunderbar. Ja, nicht wunderbar. Scheiße, ja, aber weil da muss man auch überlegen, wenn das halt geklappt hätte, was jetzt wie gesagt sehr ding, wie viel Tanak hast du da hättest verdienen können in Europa, das wäre schon richtig gut. Das hätte uns gut getan. Aber mal schauen. Jo, gut, dann kommen wir fast schon zum Ende, aber wir sind auch schon auch über eine Stunde wieder. Wir kommen zu Was macht eigentlich? Und da habe ich jetzt mir dieses Mal, weil ich beim österreichischen Kader, als Dijan Ljubicic nominiert wurde, habe ich mir den österreichischen Kader angeschaut und war dann tatsächlich überrascht, dass da tatsächlich Massimo Schüpp auch dabei ist. Die Österreicher kennen ihn unter dem Alias Alessandro Schöpf natürlich. So, also, Alessandro Schöpf kam als 13-Jähriger in die Jugend des FC Bayern, hat dort sich hochentwickelt bis zur zweiten Mannschaft. Für die Profis hat es nicht gereicht, hat kein Spiel gemacht. Ging dann 2014 für 400.000 zum Club, wechselte dann im Winter 2006 für 5 Tanakas zu Schalke. Also schon beachtlich. War dann bis zum Abstieg 21 bei Schalke, war ja immer ein sehr variabler Mittelfeldspieler, rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld, offensiv, defensiv, alles, hat auch ausnahmsweise mal als Rechtsverteidiger gespielt. Insgesamt 143 Spiele, 16 Tore, 10 Vorlagen, 17 gelbe Karten, knapp über 8600 Minuten gespielt. Wechselte nach dem Abstieg dann zu Arminia Bielefeld, stieg dort leider aber nochmal ab. Also schön zweimal in Folge abgestiegen, der Arme. Und ging dann 2022 zum Club von Thomas Müller, zu den Vancouver Whitecaps. Weißt du eigentlich, war da hier unser Schalke?
Axel Schuster
schon?
Ja, Axel Schuster.
Könnte schon sein. Ja, Leute, dass er den vielleicht da erkennt.
Könnte schon passen.
Hat dort zweimal den kanadischen Pokal gewonnen, also nicht den MLS Cup, aber den kanadischen Pokal und wechselte dann im Winter 25 nach Österreich zum Wolfsberger AC, ist auch dort Pokalsieger geworden und wechselt jetzt zur kommenden Saison zum LASK, zum Meister, Linzer ASK, könnte also Champions League spielen. Die müssen natürlich in die Qualifikation über den Meisterweg und ist wie gesagt bei der WM dabei. Muss ich ganz ehrlich zugeben, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Der ist auch erst 32, dennoch hatte ich irgendwie das Gefühl, der hat seine Karriere schon beendet. Also sorry an Alessandro dafür. So, und dann gibt's natürlich, wo Massimo ist, ist natürlich Can Erdogan nicht weit oder Can Bostogan. Der war Kapitän der U19 in Köln, gab dort neben, jetzt halte ich fest, Florian Wirtz als das größte Talent und kam 2019 für 0,7 Tanakas zur Schalke U19, feierte in derselben Saison noch sein Profidebüt, hat aber in 2 Saisons jetzt insgesamt nur 18 Profispiele, 898 Minuten gemacht, hat auch 2 Assists, die waren interessanterweise in 2 aufeinanderfolgenden Spielen gegen Leverkusen und Augsburg, ging dann nach dem Abstieg leihweise zu Beşiktaş, hat dort viel gespielt, auch in der Champions League, aber da konnte man sich nicht auf einen kompletten Deal dann einigen, ging dann ein Jahr später zu Utrecht, wieder per Laie. Utrecht hat ihn dann insgesamt ein Jahr später dann für einen Tanaka gekauft. Wenn man dann überlegt, mit den beiden Laien und dem Verkauf hat man 1,8 Millionen Euro eingenommen, also da zumindest einen Gewinn gemacht, also der Deal hat sich finanziell gelohnt, ist immer noch in Utrecht. In den ersten zwei Jahren hat er sehr viel gespielt, in der dritten Saison war er dann schwer verletzt, kam dann nur auf 8 oder 9 Spiele und in der letzten Saison, in der abgelaufenen Saison, war er dann nur noch Ergänzungsspieler. In allen Wettbewerben kam er auf 26 Spiele und ein Tor. Vertrag läuft aus und ist bitter, denn Schalke hätte tatsächlich hier eine Weiterverkaufsbeteiligung von 25% gehabt, habe ich gelesen. Daraus wird jetzt natürlich wahrscheinlich nichts. Und wenn der dann natürlich explodiert wäre, hätte da Schalke auch noch ein bisschen Geld einnehmen können. Gut, das war, was macht eigentlich Doppelpack dieses Mal? So, und dann
Axel Schuster wir übrigens seit 2019 schon bei den White
Caps. Krass, so lang schon.
Jo, November, dazu habe ich jetzt auch gewundert. November 2019, wenn wir schon bei was macht eigentlich sind. Und in den ersten 5 Jahren hat er, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Titel geholt oder irgendwie sowas.
Also, ja, waren ja letztes Jahr auch mit Müller dann im Finale um die MLS-Meisterschaft, haben ja dort gegen Messi und Miami verloren. Also macht da gute Arbeit. Aber krass, wie lange das schon her ist.
Ey. Naja, 3 consecutive Tilos Canadian Championships.
Ja, siehst du mal.
Egal,
ja,
man weiß ja nicht, was man da spielen kann. Aber er ist immer noch da, CEO und Sporting Director.
Ja, dann kennt er ihn natürlich auch auf Schalke, klar. Dann,
ja, du, der hat, immer noch sein Häuschen hier bei uns im Schönückendorf.
Ja, wunderbar. Genau, und dann kommen wir zu den Fragen. Also die erste Frage kann man mit einem ganz kurzen Wort nämlich beantworten, nämlich Sven Scherkel, mit Unterstrich natürlich, warum auch nicht, fragt, bekommt man eine Entschädigung für WM-Spieler, auch wenn sie nicht spielen? Ja, Sven, das bekommt man. Das kann ich dir beantworten. So, Henk, Unterstrich Schrader.
Also die berechtigte Frage wäre ja eigentlich tatsächlich, wenn Edin Dzeko gilt ja theoretisch ab dem... Ja, die Frage ist immer, wie lang geht ein Contract bis 30.06., ne?
Er kriegt doch, nur bis, genau, bis 30.06. Ja. Aber, also klar, wenn die jetzt natürlich ins Finale kommen würden, dann kriegt Schalke nur bis zum 30.06. Ja, bei den anderen beiden würde es praktisch bis zum Finale genau kommen. So, Hank Schrader fragt, wieso holt man ein Torwarttalent, wenn noch 2 Talente vorhanden sind? Und das spricht er natürlich an, nämlich nach Sky Info hat Schalke das Torwarttalent Max Weiland aus Österreich verpflichtet. 19 Jahre, 1,98 Meter groß. Dirk, was steckt da vielleicht dahinter?
Ja, also ich glaube schon, dass man auf der Torwartposition was machen wollte. Ich bleibe dabei, also ich meine, du kannst ja immer noch einen Sprung machen als Torwart. Du hast ja mit Siebeking und Podlech 2 Jungs, die da hinten dran sind. Kevin Müller ist noch eine offene Position. Ich fände es ganz gut, wenn Schalke das schnell regeln würde, dass man zumindest, was so dieses feste Team für die nächsten 2 Jahre angeht, dass du da Ruhe hast. Ne, das war ja dieses Torwarttheater, das ist ja nicht auszuhalten gewesen. Aber du brauchst natürlich einen für die U23 und du brauchst noch einen dritten Torwart. Das heißt, mit Podlech und Siebeking ist Schalke da ordentlich aufgestellt. Ich finde aber aktuell, von meinem Gefühl her, würde ich beiden Bundesliga nicht zutrauen. Also glaube ich nicht. Siebeking schon eher als Podlech. Und ich glaube, wenn du da eine Möglichkeit hast, nochmal ein Talent dazu zu holen, der vielleicht sogar noch ein bisschen noch einen Sprung mehr machen kann, ist das nicht verkehrt.
Ja, wer weiß auch, vielleicht wird auch einer von den Jungen auch noch ausgeliehen. Also
kann auch sein,
ja. Und wenn das ein großes Talent ist, ich meine, ich habe den jetzt auch noch nicht spielen sehen, aber es ist ja relativ risikolos. Schaust halt und der Beste wird dann halt spielen. Vielleicht ist das dann der.
Ja.
So, und dann diese Frage, also für alle, die uns jetzt von Tag 1 an zuhören, die werden das jetzt schon kennen, weil das hatten wir tatsächlich schon mal, aber weil wir ja von den Zuhörern immer wachsen, danke dafür übrigens. Werdu 0501 fragt, Sitzschale weg, 800 Stehplätze, 2000 Reihen, wie denkbar ist dieses Szenario?
Dirk. Also es geht um den Umbau der Arena, weil ja alle zurzeit Schalke toll finden und die Jahre, wo es nicht so toll war, man immer Karten bekommen hat, auch das wollen wir hier nochmal bewerten. Aber also es wird Stand jetzt zeitnah nicht irgendwas baulich verändert. Wir haben das ja schon mal sehr intensiv gezeigt. Es ging um einen Bereich im unteren Teil der Nordkurve, wo es wo es wohl vielleicht mal Überlegungen zumindest mal gab, dort 800 Sitzplätze wegzunehmen und daraus 2000 Stehplätze zu machen. Das würde das Fassungsvermögen der Arena halt jetzt nicht irgendwie groß ändern. Aber es gibt diverse Dinge, die da zu beachten sind. Zum einen sind das Dauerkartenplätze, zum anderen ist halt die Frage, passt das alles zum Sicherheitskonzept der Arena, was ja auch schon ein bisschen länger her ist. Du musst Bauantrag stellen, da muss vielleicht reichen dann die Mundlöcher nicht aus als Entfluchtung und. Also wir wissen, das hat Schalke uns damals auch bestätigt, dass es zwar immer wieder Überlegungen gibt, was kann man Neues machen in der Arena. Wir haben ja gerade über die Änderungen auch gesprochen, die stattfinden, wie zum Beispiel Sitzplätze, neue LED-Wände und so weiter. Aber eine bauliche Veränderung, um das Fassungsvermögen zu erweitern, sind nicht Dinge, die in den nächsten 1-2 Jahren umgesetzt würden. Besprochen, ob sie es besprochen haben, kann ich mir gut vorstellen, aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie passiert.
Ja, ich meine auch, dass Matthias Tillmann das auch bei uns im Podcast auch sogar mal angedeutet hat. Aber bin ich auch nicht sicher. Du hast ja auch, also beim ersten Mal hast du auch erwähnt, es ist ja auch möglich, dass vielleicht mit dem Gästeblock irgendwie was passiert. Aber ja, wie gesagt.
Ja, das sind ja alles Sachen, wo man mal drüber nachdenken muss. Es war jetzt ja so auch in der zweiten Liga, dass tatsächlich einige Vereine auch das Gästekontingent nicht ausgeschöpft haben. Und dann ist es natürlich schade, dass du ja allein schon durch die Pufferbereiche zwischen den Blöcken und so verlierst du halt Plätze. Ne? Und das, wenn man da noch was verändert, ändern könnte, das wäre, glaube ich, schon sehr sinnvoll. Aber wie gesagt, da ist der Verein im ständigen Austausch und es ist halt nicht mal ebenso möglich. Ne? Das ist keine Gartenlaube, wo ich außen noch eine Bank anschrauben kann, sondern das ist halt ein großes Stadion und in Deutschland gibt es halt ganz, ganz viele Richtlinien, an die du dich zu halten hast und da kannst du nicht einfach mal eben was machen.
Ja, und wie du gesagt hast, das Stadion wurde vor 25 Jahren gebaut. Da hat sich halt natürlich von den behördlichen Sachen halt einiges geändert. Das ist halt jetzt einfach so. Gut. Und dann die letzte Frage von Paul.wt oder wird. Wisst ihr etwas über den zukünftigen Spielplan
oder
Derby zum Auftakt? Was ist denn jetzt schon wieder?
Paul.wt oder Witt. Ja, der wird wahrscheinlich Witt. Ja,
also, das heißt wahrscheinlich nein, vielleicht ist es Abkürzung, er heißt mit Nachnamen W-I-T-T. Also Witt, den Namen gibt's ja, Katharina Witt. Vielleicht ist das ja einfach nur
Aber du hast gesagt WT, ich dachte...
Ja, WT, es ist also, WT. Aber vielleicht will er halt seinen Namen. Es ist kein BBG2. Ja, so, fangen wir nicht an.
Ach, herzlichen Glückwunsch. Ja, was war die Frage? Ach so, ein Derby zum Auftakt...
Zukünftiger Spielplan.
Geht ja gar nicht. Ach so, das werden die nicht machen. Der Auftakt gehört also sowieso ja dem Meister. Also und das wird dann das große Spiel sein und dann wird es nicht noch ein anderes großes Spiel sein. Und ich kann mich auch nicht entsinnen, dass es so ein Spiel mal gab. Also die werden normalerweise einem Aufsteiger, glaube ich, keinen sonnendicken Knüppel zwischen die Beine knallen. Es war immer so, Derby war immer so am 6., 7. Spieltag oder so, ne? Also
korrigiere mich, ich glaube auch, also ich weiß jetzt auch nicht, ob er meint als Auftaktspiel oder als
zweites Auftaktspiel. Aber auch selbst als Auftakt, also normalerweise hast du Sonnenspiel nie am ersten Spieltag. Alle internationalen Spots, es geht ja auch ein bisschen darum, die Bundesliga nach außen zu vermarkten, das hast du mit dem Auftaktspiel. Ne? Ja. Dadurch, dass Bayern dann abends spielt am Freitag und alle Länder drauf gucken, da kannst du nicht am Samstag nochmal, das wäre tatsächlich aus vermarktungstechnischer Sicht total dämlich, weil das Derby, egal wie groß die sportlichen Abstände zwischen beiden Clubs jetzt gerade sind, wird es trotzdem ein Spiel sein, ein Leuchtturmspiel, auch international. Und dann wirst du dir das nicht verschießen, sondern du wirst das ja so aufteilen, dass du möglichst jede Woche, vielleicht auch alle 2 Wochen, ein Spiel hast, was internationale Aufmerksamkeit generiert.
Ja. Aber wie ist denn das, Dirk? Ich weiß das tatsächlich nicht mehr. Ich weiß, dass es jahrelang so war, dass das Derby kein Abendspiel sein durfte. Ist das das noch so?
Ja, Sicherheitsaspekte für die Polizei.
Genau.
Ja, klar, die Polizei wird das natürlich nicht gerne haben, aber also ich glaube nicht, dass das ausgeschlossen ist. Also
ja,
ist ja mittlerweile kein Abendspiel mehr.
Ja, ich meine auch, dass das letzte Derby, also da wo Karaman sein erstes Tor gemacht. Ich meine auch, dass das sogar ein Abendspiel war.
Das war definitiv ein Abendspiel.
Ja, das war ein Abendspiel. Ja.
Also, ich glaube, Schalke startet irgendwie gegen einen von den 6, die wir vorhin genannt haben. Also so Hamburg, Bremen, Gladbach. Ein direktes Duell im Aufsteiger glaube ich nicht. Ich glaube, Schalke spielt am ersten Spieltag gegen Hamburg, Bremen oder Gladbach.
Das wäre halt eine krasse Dirk Stradamus Prediction.
Prediction. Prediction. Aber Also das wäre so, Mann, ich glaube nicht, dass sie Schalke irgendwie direkt Leipzig, München, also das Schalke
Leverkusen,
nicht den, Schalke wird
sowas.
Nicht den Auftakt machen und Schalke wird, glaube ich, keinen von den ganz Dicken kriegen. Ich glaube, das macht man nicht. Ne? Also
ja, hoffen wir es mal. Also ja, also es wäre, ich meine, in der zweiten Liga war Schalke natürlich immer das Zugpferd, deswegen war am ersten Spieltag ja. immer ein Kracher. Oft mal HSV oder was weiß ich jetzt, letztes Jahr war es die Hertha. Ich bin da übrigens, ich bin auch gespannt.
Ich muss ja sagen, ich hätte persönlich gerne kein Heimspiel, weil ich bin da im Urlaub.
Ja, schauen wir mal, ja, bin ich mal, ja.
Aber in Holland, ich könnte auch schnell rüberkommen, also.
Ja. Gut, das war's. wir sind durch, 1:15, aber gut, wir haben ein bisschen vorher. Schauen wir mal, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Nächste Woche gibt's uns auch wieder, dann mit Dirk Hola, aus Mallorca. Genau, wir haben noch vergessen, also übrigens zu allen Transfersachen, auch heute wieder, am Donnerstag wieder, schaut rein bei Transfer Update die Show und geht abstimmen. Stimmt für den Transfer der Saison, stimmt für den Manager der Saison auf skysport.de, sucht das Transfer-Update dort, das ist das mit dem gelben Bild, das könnt ihr nicht verfehlen und dann ist das oben angepinnt. Stimmt für Frank Baumann, stimmt für Edin Dzeko. Es wäre schön, vielleicht kann er direkt dann den Preis übergeben. Ich habe nach wie vor meine Zweifel, aber wer weiß. Und ja, ansonsten wie immer, Anmerkungen, Kritik, Lob, alles, schreibt uns an über Twitter, über Instagram. Und wir hoffen, nächste Woche haben wir vielleicht wieder was Neues, was auf dem Transfermarkt passiert ist oder irgendwelche Gerüchte. Ja, ansonsten schauen wir mal, was die Woche bringt, oder Dirk?
Bis dann, ja. Also wie gesagt, auch wenn ihr Themen habt, die wir hier besprechen sollen. Also wie gesagt, bei den Fragen nochmal, die gängigen Fragen, die auf der Hand liegen, also zu alles zu den aktuellen Transfers und Gerüchten besprechen wir eh. Ich find's immer lieb, dass ihr trotzdem die dann nochmal als Frage schreibt, aber das machen wir in der Regel. Wenn ihr was ganz anderes habt, wenn ihr sagt, ey, das Thema hätte ich gerne mal besprochen, schreibt das da ruhig rein. Ich mache ja immer ein, zwei Tage vorher den Fragenaufruf. Das machen wir auch sehr gerne.
Ja, und wie gesagt, es ist natürlich Folge 33 und wir können natürlich, wir wissen auch, dass die wenigsten von Folge 1 dabei sind.
Was ein Skandal ist.
Ja, also, aber wir werden natürlich jetzt auch immer wieder dann auch sorry an die tatsächlich von Woche 1 dabei sind, auch vielleicht mal wieder fragen, wenn die immer wieder kommen und vor allem in der Häufigkeit vielleicht auch nochmal beantworten, aber das hat dann einfach die Gründe, aber wir werden jetzt auch nicht jede Frage 5-mal beantworten. Genau, das war's. Dirk, dann vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles bei der Erarbeitung und dann gibt's wie immer über Twitter, über Instagram wird Dirk aufmerksam machen und ich werde auch das raushauen, wenn die Sachen online sind. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis nächsten Montag. Ciao!
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.